SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin. Am Mikrofon Ivana Privakovic. Daniel Vasella gibt die Novartis-Führung auf.
Die Person Daniel Vasella, die ist ja gar nicht bekannt den Leuten, sondern es ist ein Image. Novartis ist viel mehr als ich und der Erfolg ist nicht mein Erfolg, es ist der Erfolg von allen.
Das Interview. David Cameron will abrücken von der EU. Die Rede. Bühne frei für Weltpolitik am WEF in Davos. Mrs. WEF, Hilde Schwab, per Du mit den Mächtigsten der Welt, verrät.
Manchmal tut mir das ein leid, dass man nicht mehr Zeit hat, um mit gewissen Leuten das Gespräch zu vertiefen. Aber meistens, so in 5 Minuten, kann man schon einigermaßen sagen, was interessiert den anderen Menschen, was interessiert mich, wo sind gemeinsame Punkte.
Ein Blick hinter die Kulissen des Weltwirtschaftsforums in Davos im Tagesgespräch um 13 Uhr. Es ist die Überraschung des Tages. Daniel Vasella kandidiert nicht mehr fürs Verwaltungsratspräsidium von Novartis. Er gibt die prägende Rolle im Konzern auf. Fast vergessen gehen darob die Jahreszahlen von Novartis. Und die zeigen, dass es dem Konzern nicht nur rund läuft. Klaus Bonanomi berichtet.
Der Umsatz des größten Schweizer Pharmakonzerns blieb mit 57 Milliarden Dollar praktisch stabil. Der Gewinn fiel mit 9,6 Milliarden leicht höher aus als im Vorjahr. Negativ wirkte sich aus, dass der Patentschutz für wichtige Medikamente ausgelaufen ist, insbesondere für den Blutdrucksenker Diovan, welcher im Vorjahr noch der größte Umsatzbringer von Novartis war. Nun aber, nach Ablauf des Patentschutzes, können solche Medikamente auch von der Konkurrenz als günstige Generika angeboten werden. Die Einnahmen sinken also. Andererseits hätten neu eingeführte Produkte zu Mehreinnahmen geführt. Und, sagt Konzernchef Joe Jimenez, es stünden mehr als ein Dutzend neuer Medikamente in Entwicklung oder kurz vor der Markteinführung, von welchen jedes künftig 1 Milliarde oder mehr zum Jahresumsatz beitragen könne. Etwa der neue Impfstoff gegen Hirnhautentzündung, für den Novartis gerade gestern die europaweite Zulassung erhalten hat. Zudem komme man schneller vorwärts als geplant bei den Kostensenkungen, also bei Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität. Novartis beschäftigt weltweit rund 120.000 Angestellte. In der Schweiz sind es gut 13.000.
Klaus Bonanomi. Das Interview mit Daniel Vasella hören Sie hier gleich nach den weiteren wichtigen Meldungen des Mittags mit Daniel Hubacher.
Der britische Premierminister Cameron will seine Landsleute nach 2015 darüber abstimmen lassen, ob sie in der EU bleiben wollen oder nicht. Das hat der konservative Regierungschef in einer lange angekündigten europapolitischen Rede gesagt. Cameron erklärte, bis dann wolle er das Verhältnis Großbritanniens zur EU neu verhandeln. Die EU müsse sich grundlegend verändern. Er selbst wolle, dass sein Land EU-Mitglied bleibe. Frankreich hat bereits auf die Ankündigung Camerons reagiert und diese scharf kritisiert. Ein Europa à la carte gebe es nicht, sagte der französische Außenminister. Israels Ministerpräsident Netanyahu steht vor einer schwierigen Regierungsbildung. Bei den gestrigen Parlamentswahlen hat sein rechtes Bündnis Likud Beitenu 11 Sitze verloren und verfügt nur noch über 31 von 120 Sitzen. Dennoch bleibt das Bündnis stärkste Partei. Gleich 19 Mandate gehen an die liberale Zukunftspartei des Politneulings Yair Lapid. Sie wird zweitgrößte Kraft. Und der zweite Politneuling, der ultrarechte Multimillionär Naftali Bennett, kann mit 11 Abgeordneten ins Parlament ziehen. Am Weltwirtschaftsforum in Davos haben die Podiumsdiskussionen begonnen. Die Teilnehmer sprechen über Möglichkeiten, wie die angeschlagene Wirtschaft wieder in Schwung kommen könnte. Am Abend wird Bundespräsident Uli Maurer ein Grußwort der Landesregierung an die WEF-Teilnehmer richten. Außerdem wird er unter anderem Russlands Premierminister Medvedev treffen. Außer Justizministerin Simonetta Sommaruga reisen alle Bundesräte nach Davos. Das Referendum gegen die Asylgesetzrevision von Linken und Grünen ist zustande gekommen. Es seien fast 64.000 Unterschriften eingereicht worden, teilt die Bundeskanzlei mit. Nötig sind 50.000 Unterschriften. Über das Referendum muss innerhalb eines Jahres abgestimmt werden. Linke und Grüne kritisieren die Asylgesetzrevision, die bereits in Kraft ist. Konkret, dass auf Schweizer Botschaften keine Asylgesuche mehr eingereicht werden dürfen und dass Wehrdienstverweigerer und Deserteure nicht mehr als Flüchtlinge anerkannt werden. Mit 50 Millionen Franken unterstützt der Bund dieses Jahr die Zustellung von Lokal- und Regionalzeitungen. Profitieren werden auch Publikationen von Verbänden und Stiftungen. Mehr als 1200 Titel erhalten die Subvention, das sind weniger als in früheren Jahren. Jedes Zeitungsexemplar wird 22 Rappen billiger zugestellt. Der Bundesrat möchte aus Spargründen ab 2015 ganz auf diese indirekte Presseförderung verzichten, nicht aber das Parlament. Regionale Fernsehsender dürfen ihr Programm künftig in der ganzen Schweiz verbreiten, auch über Kabelnetze. Der Bundesrat hat eine entsprechende Einschränkung für gebührenunterstützte Medienhäuser aufgehoben. Weil die TV-Angebote immer häufiger im Internet gezeigt würden, könne man sich die regionalen Sendungen ohnehin auch außerhalb der zugeteilten Versorgungsgebiete ansehen, heißt es zur Begründung. Inhaltlich bleiben die Fernsehstationen aber dazu verpflichtet, primär über das zu berichten, was in ihrer Region geschieht. Der Kioskbetreiber Valora verkauft den Geschäftsbereich Warengroßhandel. Wie das Unternehmen bekannt gab, übernimmt die Schweizer Tochter des deutschen Leckerland-Konzerns dieses Geschäft. Es umfasst die Belieferung von Drittkunden mit Tabakwaren und anderen typischen Kioskartikeln. Damit habe man im vergangenen Jahr rund 100 Millionen Franken umgesetzt, teilt Valora mit. Der Verkaufspreis wurde nicht genannt. Der schwedische Möbelkonzern IKEA hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von knapp 28 Milliarden Euro erzielt. Das sei fast 10% mehr als im Vorjahr und so viel wie noch nie, teilt IKEA mit. Auch beim Gewinn habe man zugelegt. Dieser stieg um 8% auf 3,2 Milliarden Euro. Im Geschäftsjahr 2012 eröffnete IKEA weitere Einrichtungshäuser in Europa, Asien und Australien. Weltweit gibt es 300 Filialen. Russland hat die syrische Opposition erneut aufgerufen, mit Präsident Assad Gespräche zu führen. Ansonsten komme keine friedliche Lösung zustande, sagte der russische Außenminister Lavrov. Weiter solle die Opposition aufhören, den Rücktritt Assads zu fordern. Russland hatte gestern rund 80 seiner Staatsbürger aus Syrien ausgeflogen. Lavrov stellte aber klar, sein Land plane keine Evakuierungsaktion in großem Stil. Nach offiziellen Angaben leben Zehntausende Russen in Syrien. Moskau gilt als Assads wichtigster Verbündeter und hat mehrfach Resolutionen im UNO-Sicherheitsrat gegen Damaskus verhindert.
12:38 Uhr, Sie hören Rendezvous. Daniel Vasella zieht sich aus der Teppichetage von Novartis zurück und gibt uns gleich eines seiner seltenen Interviews. Geschlagen, vergewaltigt, vertrieben. Drei Frauen in Mali, ein Schicksal. Sie sind Flüchtlinge im eigenen Land, unsere Reportage. Der britische Premier Cameron droht mit dem Austritt aus der EU und verspricht ein Europareferendum. Israel hat einen neuen Politstar, Yair Lapid, der Überraschungssieger der Parlamentswahlen. Dann treffen wir den sozialsten Arbeitgeber der Schweiz und im Tagesgespräch die Frau, die ihn dazu gewählt hat, Hilde Schwab, die Frau von WEF-Gründer Klaus Schwab. Zuerst aber noch Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 7.366 Punkten plus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,75 gehandelt und der Dollar zu 92 Rappen 81. Das Wetter. Im Flachland hat es einige Nebel- und Hochnebelfelder, sonst scheint oft die Sonne. Am Abend ziehen aus Süden allmählich dichtere Wolken auf. Die Temperaturen liegen im Norden mit Biese um den Gefrierpunkt, im Süden steigen sie auf rund 5 Grad. Morgen und am Freitag hat es im Norden zäher Hochnebel, die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und mit leichtem Schneefall oder gefrierendem Nieselregen können die Straßen stellenweise rutschig werden. In den Alpen und im Süden bleibt es recht sonnig. SRF-Verkehrsinformation von 12:40 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
doppelt gemoppelt hält bekanntlich besser. Novartis ist untrennbar mit Daniel Vasella verknüpft. Als 43-Jähriger übernahm er das Unternehmen zuerst als CEO, führte es einige Jahre als Verwaltungsratspräsident und CEO in Personalunion. Zuletzt amtierte er nur noch als Verwaltungsratspräsident. Heute Morgen hat er nun seinen Rücktritt angekündigt. Thomas Oberer hat mit ihm in Basel gesprochen und hat ihn gefragt, warum er ausgerechnet jetzt zurücktritt.
Ja, es sind jetzt 17 Jahre her, dass ich das mache. Das heißt, man weiß etwa, wie das läuft. Einige Dinge werden etwas repetitiv und ich glaube, es ist eine rechte und anständige Zeit, um auch aufzuhören.
Ändert etwas bei Novartis ohne Herrn Vasella?
Das wird sich zeigen. Ich glaube, wir haben wirklich sehr geradlinig gearbeitet. Wir sind für gewisse Dinge eingestanden, ob die populär waren oder nicht. Und ich bin zuversichtlich, dass das Wichtigste, nämlich die Konzentration auf Innovation, weiterhin Primat sein wird und nicht etwa das Nachrennen nach Moden oder nach einer kurzfristigen Gewinnmaximierung.
Zum Teil haben Sie in gewissen Divisionen ein bisschen Mühe. Das ist auch die Kritik zum Teil von außen. Novartis ist ein Gemischtwarenladen, zu breit abgestützt. Was sagen Sie da?
Das berührt mich wenig. Die Frage ist, können wir das gut machen? Und meint man bei jedem zeitigen Misserfolg oder Schwierigkeit, dass man die Dinge weggeben soll oder aufgeben soll? Oder ist man hier, um etwas zu leisten und zu kämpfen, auch wenn es einmal schwierig ist? Und ich bin natürlich der Meinung, so schnell gibt man da nicht auf.
Sie sind ja selber von Haus auf Arzt. War das ein wichtiges Leitmotiv hinter Ihrer Strategie bei Novartis?
Ja, ich glaube, das ist untrennbar verbunden. Ich bin natürlich, als ich meinen Berufswechsel damals gemacht habe, war für mich auch sehr wichtig, dass mit der Pharma, vor allem Pharma, für mich war es damals vor allem Pharma, Patienten geholfen werden kann in einer Skala, die man als einzelner Arzt nicht kann. Das war für mich wichtig, weil ich den Arztberuf liebte und eigentlich die Patienten immer vermisst habe.
Mit Herrn Jimenez ist jemand aus den USA an der Spitze. Herr Reinhardt ist auch noch nicht so bekannt in der breiten Öffentlichkeit. Heißt das, Novartis wird ein bisschen anonymer jetzt ohne Sie?
Ich hoffe nicht. Ich denke, beide Herren und ihre Teams sind von ausgezeichneter Qualität und ich habe großes Vertrauen, dass diese Leute die Firma wirklich weiterführen werden. Und zwar gut.
Sie sind noch nicht mal im Pensionsalter, trotzdem hören Sie jetzt auf. Was macht Herr Vasella nach dieser Ära Novartis?
Also etwas, was ich weiß, ist, dass ich sogenanntes Coaching weitermachen werde. Ich mache das intern für vielversprechende junge Leute und extern für CEOs, vor allem solche, die neu in ihrem Job sind. Aber ich lasse mir auch die Freiheit, nicht zu wissen, was ich machen werde. Das heißt, auch zurücklehnen und die Sachen sich entwickeln lassen. Ich glaube, es ist ein Fehler, wenn man immer rennt, nachdem man 25 Jahre gerannt ist.
Sagt noch Verwaltungsratspräsident von Novartis, Daniel Vasella, im Rendezvous. Ich bin nun verbunden mit unserem Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann in Zürich. Daniel Vasella sagt, er sei jetzt genug gerannt. Ist er, um bei diesem Bild zu bleiben, vielleicht etwas zu lange gerannt für Novartis?
Ja, man kann zumindest sagen, dass seine Strategie, für die er steht, die sogenannte fokussierte Diversifizierung, wie das heißt, dass nämlich der Konzern Novartis auf verschiedenen Standbeinen stehen soll, damit, wenn eines lahmt, die anderen Beine das Unternehmen tragen können, dass diese Strategie Vasella zurzeit eben nur beschränkt aufgeht. Wir haben es gehört, während der letzte große Blockbuster Diovan sein Patent letztes Jahr verloren hat und viel weniger Einnahmen generiert als zuvor, kämpfen eben gleichzeitig auch die anderen Bereiche mit zum Teil großen Problemen und können nicht kompensieren, was ausfällt, zumindest nicht sofort, so wie das eben Daniel Vasella immer gehofft hat.
Welches Erbe hinterlässt denn Daniel Vasella?
Ja, sein unbestrittenes Verdienst ist es, dass er aus zwei mittelgroßen Basler Unternehmen, nämlich Sandoz und Ciba Geigy, einen großen, eventuell bald den zweitgrößten Gesundheitskonzern der Welt gezimmert hat, Novartis. Er hat zudem das Generika-Geschäft ausgebaut, den Lebensmittelbereich an Nestle verkauft und den Augenheilmittelhersteller Alcon übernommen. All das hat wirtschaftlich Früchte getragen in den letzten 17 Jahren. Heute beschäftigt Novartis etwa gleich viele Mitarbeiter wie bei der Fusion, nämlich etwa 120.000. Aber das Unternehmen macht fast doppelt so hohen Umsatz wie damals. Und Daniel Vasella hat zudem verschiedene aufsehenerregende Initiativen ergriffen. Einerseits die sehr augenfällige Investition in die Forschung und Innovation mit dem Bau des großen Novartis Campus in Basel. Andererseits auch die Initiativen zum Beispiel zur Bekämpfung von Malaria und Lepra in den Entwicklungsländern.
Wer der Nachfolger von Daniel Vasella wird, ist ja nun bekannt, das haben wir vorhin gehört. Geht Novartis nun ohne Vasella in eine andere Richtung?
Nein, einen grundsätzlichen Strategiewechsel erwartet niemand. Vasella-Nachfolger Jörg Reinhardt kommt zwar nun von Bayer, war aber zuvor lange bei Novartis und eben ein enger Vertrauter von Daniel Vasella. Er wird die bisherige Strategie deshalb wohl grundsätzlich weiterführen, allerdings unter immer schwierigeren Rahmenbedingungen. Die Staaten drücken weiterhin auf die Preise von Medikamenten und sie machen es den Pharmaunternehmen mit immer strengeren Regulierungen nicht einfacher, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Entscheidend wird sein, ob die Pipeline von Novartis tatsächlich so gut ist, wie Vasella sagt, ob die Produkte, die Novartis in den nächsten Monaten und Jahren neu auf den Markt bringt, tatsächlich so viel einbringen, wie man sich erhofft.
Daniel Vasella tritt von der Bühne ab als einer der bestbezahlten Manager in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Seine Millionen Boni haben die Debatte über die Abzockerei mit angefeuert. Zum Schluss ganz kurz, Klaus Ammann, hat Vasella mit seiner Salärpolitik einen nachhaltigen Schaden angerichtet?
Ja, tatsächlich ist Vasella wohl der Name, der in der aktuellen Debatte am häufigsten genannt wird. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass Vasella sein Gehalt bis heute verteidigt. Ob er damit Schaden angerichtet hat, hängt natürlich davon ab, ob man die Abzockerinitiative von Thomas Minder für schädlich hält oder nicht. Klar ist, dass die Initianten ihn, Daniel Vasella, dankbar als Feindbild verwendet haben und das auch noch mindestens bis zum 3. März tun können. Vasella hat nämlich 2012 nur minim weniger verdient als im Jahr zuvor, nämlich 13,1 Millionen Franken.
Danke für diese Einschätzungen und Informationen. Das war Wirtschaftsredaktor Klaus Hamann. Endlich. Mehrmals hat der britische Premierminister seine Grundsatzrede verschoben. Jetzt hat er sie endlich gehalten. Und David Cameron hat versprochen, er werde in der nächsten Legislaturperiode ein völlig neues Verhältnis zur Europäischen Union aushandeln und dieses dann vor Ende 2017 dem Volk zur Billigung vorlegen. Ein Nein würde den EU-Austritt bedeuten. Martin Aliot hat zugehört.
In einem Echo auf die berühmt-berüchtigte Europarede seiner verehrten Vorgängerin Margaret Thatcher in Bruges vor 25 Jahren beteuerte David Cameron:
I never want us to pull up the drawbridge and retreat from the world. I am not a British isolationist, but I do want a better deal for Britain.
Er wolle nicht die Zugbrücke hochziehen, er sei kein Isolationist, aber er wolle ein anderes, besseres Verhältnis zur Europäischen Union. Am liebsten würde Cameron die ganze EU abspecken und zurechtstutzen, aber notfalls müsse London sich darauf beschränken, die Bedingungen seiner eigenen Clubmitgliedschaft neu zu definieren. Denn
democratic consent for the EU in Britain is now wafer thin.
Hauchdünn sei die demokratische Legitimation der EU im Inselreich geworden. Das stimmt zwar, aber Camerons Motivation ist eher enger. Seine eigene konservative Fraktion läuft gegen die gegenwärtige EU Sturm und zittert angstvoll vor der Bedrohung durch die rabiaten EU-Gegner in der UKIP-Partei. Die hat in den Meinungsumfragen gerade Oberwasser und gefährdet so Tory-Abgeordnete. So sprach der Premierminister heute als Parteichef.
So the next Conservative Manifesto in 2015 will ask for a mandate.
In 2 Jahren werde die konservative Partei die Wähler um ein Mandat für eine Neuverhandlung bitten. Im Zentrum stünde dabei der Binnenmarkt.
It will be a relationship with the single market at its heart.
Nur daran bleibt Cameron interessiert, an der Zugehörigkeit zum gemeinsamen Markt. Fast alles andere soll entfallen. Der Plan enthält also eine ganze Reihe von kühnen Annahmen, einen derzeit unwahrscheinlichen konservativen Wahlsieg und die Bereitschaft der 26 EU-Partner auf den britischen Wunschzettel einzugehen.
And when we have negotiated that new settlement, we will give the British people a referendum with a very simple in or out choice.
Dann erst, spätestens 2017, werde es eine Volksabstimmung über den neuen Kontrakt geben. Ein Nein würde den Austritt bedeuten. Das gegenwärtige Verhältnis steht gar nicht auf dem Menü.
If we left the European Union, it would be a one-way ticket, not a return.
Der Austritt wäre endgültig. Es gäbe kein Retourbillet.
Ein deutliches Zeichen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist von den Wählerinnen und Wählern abgestraft worden. Sein rechter Block Likud Beitenu hat massiv Sitze verloren. Der große Gewinner der Wahl ist der frühere Fernsehjournalist Yair Lapid. Seine Partei hat im Parlament am zweitmeisten Sitze geholt. Ich fragte unseren Korrespondenten Felix Scholpmann in Tel Aviv, hat der Sieg des Newcomers Lapid am meisten überrascht? Wie sind die Reaktionen heute Vormittag in Israel?
Beides hat überrascht. Das Ausmaß der Schlappe für Netanyahu, vergessen wir nicht, der Premierminister galt vor wenigen Monaten noch als der überragende Mann der israelischen Politik, einer, der selbst Präsident Obama in Washington die Stirn zu bieten wagt. Der galt praktisch als unbezwingbar und fühlte sich wohl auch so. Jetzt wird er dafür bestraft. Aber überrascht hat natürlich mindestens ebenso sehr, wie viele Stimmen auf Yair Lapid gingen, diesen Fernsehmoderator und Schauspieler, der keinerlei aktive Erfahrung hatte in der Politik und der erst noch mit einer völlig neuen Partei antrat in diesen Wahlen.
Warum konnte denn Yair Lapid überhaupt derart viele Stimmen holen?
Er hat offensichtlich viele Protestwähler auf sich gezogen, einen großen Teil der Unzufriedenen im politischen Zentrum, Leute, die enttäuscht sind von der immer stärker rechtsnationalen Position Netanyahus, von seiner Wirtschaftspolitik auch, der liberale, nicht religiöse und städtische Mittelstand vor allem, das scheint Lapids Wählerbasis. Und die ging offenbar massiv zur Urne und dann ist er halt auch einfach eine smarte, bekannte und beliebte Medienfigur, einer, der nirgends aneckt und sich gut verkaufen kann und das hat sich ja auch nicht geschadet.
Was will denn Yair Lapid? Wofür steht er politisch?
2 Sachen will er. Einerseits diesen Mittelstand schützen, der in den letzten Jahren wirtschaftlich abgerutscht ist, Stichwort Wohnungsnot, hohe Lebenshaltungskosten. Er will, dass die Lasten gerechter verteilt werden, konkret, dass zum Beispiel auch die streng religiösen Israeli in die Pflicht genommen werden, die ja noch immer viele Privilegien genießen im Staat. Und er will zweitens, dass der Dialog mit den Palästinensern fortgesetzt wird, der unter Netanyahu in den letzten Jahren ja völlig eingefroren war.
In der Knesset gibt es damit ein Patt zwischen dem religiösen rechtsnationalistischen Lager und Parteien der politischen Mitte und Links. Als Chef des stärksten Blocks dürfte Netanyahu jedoch die Regierungsbildung übernehmen. Welche Koalition erscheint Ihnen unter den Umständen am wahrscheinlichsten?
Effektiv schafft es Netanyahu wohl nicht, allein mit seiner rechten und religiös-nationalistischen Basis seine Mehrheit zu bilden. Das heißt, er hat ein Interesse daran, sich gegen dieses Zentrum zu öffnen. Und da wird der unerfahrene Lapid plötzlich zum entscheidenden Mann, denke ich. Er könnte mit Netanyahu zusammenspannen und ihm so die nötige stabile Mehrheit verschaffen. Er dürfte allerdings auch Forderungen stellen, wobei Lapid ist ein dermaßen unbeschriebenes Blatt noch, dass man nur spekulieren kann, wie er sich in einem harten Powerplay um eine Koalition mit Netanyahu dann letztlich verhalten würde oder verhalten wird.
Könnte das aber bedeuten, mehr Hoffnung auf Friedensgespräche, wenn Netanyahu mit den Zentrumsparteien und gerade auch mit Lapid zusammengehen muss?
Theoretisch ja, wobei Lapid ist nur der eine. Netanyahu hat auch seine eigene rechte Basis, die er bedienen muss und die steht jedem Dialog mit den Palästinensern feindlich oder sehr skeptisch gegenüber. Das heißt, die Hoffnung ist doch sehr klein auf substanzielle Fortschritte. Andererseits heißt es nun, es könnte schon bald neue europäische oder amerikanische Vorschläge geben in dem Palästinenser-Dossier Und wenn das so wäre, dann müsste sich Netanjahu auf neuen Druck zumindest von außen einstellen in der Frage.
Sagt Philipp Scholkmann in Tel Aviv. Mali. Den französischen Soldaten gelingt es offenbar, die Islamisten Schritt für Schritt nach Norden zurückzudrängen. Wie in allen Kriegen gerät dabei die Zivilbevölkerung zwischen die Fronten. Die Menschen müssen flüchten. Und zwar nicht erst seit dem französischen Militäreinsatz, sondern schon seit einem Jahr, seit Islamisten von Norden her ganze Landstriche unter ihre Herrschaft gebracht haben. Was es heißt, Flüchtling in Mali zu sein, konnte unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser erfahren.
Eine staubige und heiße Straße in Ségou. Ein Händler bietet Kartoffeln und Mangos an und eine Frau ihre Kinder. Sie will dem Journalisten ihr kleines Mädchen und ihren Knaben verkaufen. Reden will sie nicht. Wie viele hier lebt sie in großer Armut und sucht einen Weg zum Überleben. Während das Militär nach Norden zieht, flüchtet die Zivilbevölkerung gegen Süden. Beispielsweise Fatou, die nur ihren Vornamen nennen will. Sie kommt aus Djabali, 150 Kilometer weiter nördlich. Sie spricht die lokale Sprache Bamara und ist seit 3 Tagen mit ihrem 4-jährigen Kind unterwegs. Die Islamisten drangen in die Häuser ein, schlugen uns und zwangen die jungen Männer, mit den Islamisten zu kämpfen. Sie nahmen unseren Vater als Geisel und drohten ihn umzubringen, wenn wir sie der Polizei oder der malischen Armee verraten würden. Sie haben meinen Vater stundenlang verprügelt, so dass ich nicht weiß, ob er noch lebt. Während der Luftangriffe der Franzosen haben sich die Islamisten offenbar unter die Bevölkerung gemischt und sie als Schutzschild missbraucht. Frauen wurden vergewaltigt, auch Nalongo. Sie hat immer noch Schmerzen im Unterleib. Sie flüchtete zu Fuß und wurde in Ségou vom lokalen Wohltätigkeitsverein Danayaso aufgenommen und medizinisch versorgt. Die Islamisten quälen die Menschen. Sie verbieten ihnen zu rauchen und schlagen ihnen die Hände ab. Ich bin mit meinem jüngsten Kind geflüchtet. 2 meiner Kinder sind immer noch bei Verwandten in Gao. Ich ging zu Fuß und musste mich unterwegs prostituieren, damit ich mich und mein Kind überhaupt ernähren konnte. Vor einer Woche ist sie aufgebrochen, zu Fuß. Dann hat sie schwimmend einen Bewässerungskanal des Nigers durchquert. Von ihrer Familie hat sie nichts mehr gehört. Das Wenige, was man lesen kann, ist beunruhigend. Eine malische Tageszeitung berichtet, dass die Islamisten in Gao den Polizeichef umgebracht hätten und in Timbuktu fehle es an Nahrung. Diese kommt normalerweise aus Algerien und Mauretanien. Zurzeit ist die Stadt aber vom Nachschub praktisch abgeschnitten. Das seien keine Menschen, sagt Irna. Sie ist zornig und stützt sich dabei auf einen massiven Stock, der viel größer ist als sie. Sie hat ein krankes Bein und hat sich buchstäblich hierher geschleppt. Sie besitze außer ihren Kleidern nichts mehr. Sie kamen und schlugen die Menschen, sie sprechen Arabisch und Französisch. Mir ist es egal, ob es Rebellen, Banditen oder Islamisten sind. Sie sollen verschwinden und uns in Ruhe lassen. Fatou, Nalongo und Irna sind nicht die einzigen, welche in Ruhe gelassen werden möchten. Seit dem Ausbruch der Unruhen in Mali vor knapp einem Jahr sind gemäß Schätzungen der UNO im Landesinnen 230.000 Menschen auf der Flucht. Weitere 150.000 haben bereits die Grenzen in die benachbarten Länder Burkina Faso, Mauretanien und Niger überschritten.
Die Reportage aus Mali von Patrick Wilser. Am Weltwirtschaftsforum in Davos treffen sich ab heute Größen aus Politik und Wirtschaft und diskutieren über die drängenden Probleme der Welt. Weniger bekannt, dort sind auch Social Entrepreneur. Das sind Unternehmer, die sich mit innovativen Produkten für eine nachhaltige Welt einsetzen. Die Schwab Foundation zeichnet seit Jahren Social Entrepreneur aus verschiedenen Weltregionen aus. Tobias Fessler hat den Schweizer Social Entrepreneur des Jahres 2011 am WEF getroffen. Renat Heuberger heißt er.
So we've got onboarding, global dignity, public speaking, governments, democracy and human-centered design. Human-centered design is at this level, the rest are...
Dienstagnachmittag im Hotel Schweizerhof in Davos. Zahlreiche Jungunternehmer und sogenannte Social Entrepreneurs, also Sozialunternehmer, treffen sich und diskutieren in verschiedenen Workshops Ideen für die Zukunft. Einer davon ist Renat Heuberger. Er ist erstmals am Weltwirtschaftsforum in Davos. Der Social Entrepreneur kommt gerade aus einem Workshop.
Wir haben in diesem Workshop eine Kampagne vorbereitet. Und zwar in meinem Fall habe ich vorgeschlagen, eine Kampagne zum Thema Grünstrom zu machen, Leute zu animieren, von schmutzigem Strom auf grünen Strom zu wechseln.
Für Heuberger ein gelungenes Experiment.
Ich persönlich war überrascht, wie viele von diesen Leuten sich für so ein Thema interessieren überhaupt. Man darf nicht vergessen, das sind Leute, Bankers, Lawyers, das sind nicht jetzt alles grüne Aktivisten, ganz und gar nicht. Und trotzdem, das Interesse an solchen Themen scheint hier sehr groß zu sein.
Heuberger studierte an der ETH Zürich Umwelt-Naturwissenschaften. Wegen einer Nachhaltigkeitskonferenz in Costa Rica ist er mit seinen Mitstudenten auf die Idee von MyClimate gekommen.
12 Studenten flogen darüber und keiner von uns musste irgendetwas vorbereiten. Wir wurden einfach da ein bisschen rüber geflogen. Wir haben dann gerechnet, was das ausmacht und haben gesehen, 6 mal 12, 72 Tonnen CO2, nur um dort an dieser Konferenz teilzunehmen. Da dachten wir, das geht einfach nicht.
Mit der Stiftung MyClimate können Flugpassagiere den CO2-Ausstoß ihrer Reisen kompensieren. Heute führt der 36-jährige Heuberger die Firma South Pole Carbon mit rund 100 Angestellten in 10 Ländern. In Klimaschutzprojekten in über 20 Ländern reduziert das Unternehmen den CO2-Ausstoß und handelt mit CO2-Zertifikaten. Ein Geschäft, das rentieren muss. Aber nicht nur, erklärt Heuberger.
Der Social Entrepreneur verfolgt grundsätzlich zwei Ziele. Zum einen möchte er ein Geschäft aufbauen, das sich auch lohnt. Aber zum anderen möchte er nicht den Gewinn maximieren, sondern die Wirkung, die nachhaltige Wirkung seines Geschäftes.
Unternehmerisch denken und gleichzeitig sozial handeln, so beschreibt es die Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. Sie wählte Heuberger und seinen damaligen Geschäftspartner für ihr Engagement bei South Pole Carbon zu den Schweizer Social Entrepreneurs des Jahres 2011. Als solcher ist Heuberger 2013 nun am WEF vertreten und diskutiert mit. Für ihn ein Glücksfall.
Im normalen Alltag mit einem CEO einer Großfirma zu sprechen, ist sehr schwierig. Sie werden abgeblockt von allen möglichen Stellen. Hier in Davos geht man auf ihn zu und spricht ihn an. Das ist der große Unterschied und das macht der Spirit hier auch aus.
Entsprechend froh ist Heuberger um die Plattform, die ihm das Weltwirtschaftsforum bietet. Er kann Geschäftsbeziehungen knüpfen, hofft aber auch, sozialen und nachhaltigen Projekten Gehör zu verschaffen.
Tobias Fessler aus Davos und das Tagesgespräch mit dem Blick hinter die Kulissen des WEFs gibt's gleich nach den Schlagzeilen mit Daniel Hubacher.
Daniel Vasella tritt als Verwaltungsratspräsident von Novartis zurück. Seine Nachfolge soll Jörg Reinhardt antreten, der jetzt Chef der Pharmasparte des deutschen Bayer-Konzerns ist. David Cameron, der britische Premierminister, will das Volk ab 2015 über den Verbleib in der EU abstimmen lassen. Cameron sagte in einer Rede, die EU müsse sich grundlegend verändern. Das Referendum gegen die Asylgesetzrevision von Linken und Grünen ist zustande gekommen. Nun muss innerhalb eines Jahres über das Referendum abgestimmt werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.